Nach ein paar Jahren Schulleitung bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Schule so ist, wie sie ist, weil Lehrer Schule so machen, wie sie ist. Wenn man als Schulleitung in Schule etwas verändern will, wenn man Schule innovativ machen will, dann sind nicht Gesetze und Schulbehörden die Gegner, sondern immer das eigene Kollegium.
Puh, das wird eine krasse Folge. Auf der anderen Seite finde ich es wichtig, auch das einzuordnen, was diese Person, dieser Schulleiter oder diese Schulleiterin mir geschickt hat in Bezug darauf, was sie davon hält, was die Verantwortung von Lehrkräften ist. Sie sagt, Lehrkräfte haben alles in der Hand, Schule könnte längst ganz anders aussehen. Ich versuche das danach einzuordnen und ich hoffe, dass das Ganze als Denkanstoß wahrgenommen wird, auch wenn es für den einen oder anderen wahrscheinlich sehr provokant ist. Es ist aber auch bedenkenswert. Viel Spaß also mit dieser Folge von Netzlehrer.
Update.
Ja, ihr werdet das Ganze hören. Ich will nur trotzdem nochmal darauf hinweisen. Die Person spricht in einer Mickey-Maus-Sprache. Ich hätte es auch in Dunkel machen können, aber dann hätte es sich irgendwie nach Verbrecher angehört und die Person ist wirklich kein Verbrecher. Tja, und da kratzt die Nadel. Warum? Diese Folge erscheint doch ganz anders, als sie eigentlich hätte erscheinen sollen. Kurz nachdem ich alles geschnitten hatte, hatte ich der Person die Audio geschickt und sie hat gesagt, dass ich da noch etwas rausschneiden soll. Das habe ich gemacht. Und nachdem ich das zweite Mal etwas herausgeschnitten habe und das Ganze am Freitag erscheinen sollte, sagte die Person, dass das immer noch zu viel sei, weshalb ich die Folge so nicht erscheinen lassen konnte. Das hört sich jetzt alles so krass an, aber auf der anderen Seite ist es ja auch verständlich. Die Person sagte mir auch nochmal, dass es ihr nicht darum ginge, quasi eine Wahrheit zu sagen, die unwidersprochen dort stehen müsste, sondern dass es eben genauso, wie man provokant sagen könnte, die Bürokratie ist schuld oder provokant sagen könnte, das Kultusministerium ist schuld, eben auch provokant sagen könnte, eigentlich sind es die Lehrkräfte selbst. Aber wir möchten natürlich nicht, in dem Fall ich und die Person, dass das, was diese Person sagt, auf sie zurückfällt. Weshalb ich außer den kleinen Fetzen ganz zu Beginn nichts in der Audiodatei belassen habe. Das heißt, man hört hier tatsächlich nur mich. Eine ganz kurze Andeutung von dem, was die Person gesagt hat. Und dann meine Reaktion darauf. Ich hoffe, dass das genug ist. Ich habe in einer Gruppe, also in meiner Instagram, in meinem Broadcast-Channel nachgefragt, ob es trotzdem noch interessant sei. Die meisten haben gesagt, ja, es ist immer noch interessant, deshalb lasse ich das jetzt raus. Natürlich wäre es noch interessanter gewesen, wenn man die Argumentation tatsächlich auch gehört hätte. Aber nochmal, da gibt es dann immer Details, die sich zurückverfolgen lassen, mehr oder weniger. Und nochmal, hier geht es um Diskussion, Denkansätze, in dem Fall, wie gesagt, auch durchaus provokative, aber es soll nicht darum gehen, dass tatsächlich dann jemand leidet, sich angesprochen fühlt auf der einen oder auf der anderen Seite und der Betriebsfrieden quasi dann gestört wird. Also ich hoffe, dass das jetzt auf diese Weise auch funktioniert und ja, wir werden schauen, ob das eine Diskussion entfacht.
Reklame.
Ja, die meisten von euch wissen, dass Schulflix diesen Podcast in letzter Zeit gesponsert hat. Das finde ich super, denn ich habe dort auch selber verschiedene Videos hinterlegt, die man anschauen kann, vor allen Dingen in Bezug auf digitales Arbeiten. Aber es geht nicht nur um Innovation, sondern auch um Mental Health, um Umgang mit Schülerinnen und Schülern, um die verschiedensten Themen Schule betreffend für all diejenigen, die sich selber fortbilden wollen, die sich selber professionalisieren wollen und die das eben dann auf individuelle Art machen wollen. Da sind hochwertige Videos dabei, unter anderem auch von der Fortbildungsinitiative aus NRW. Mittlerweile sind es 400 davon. Da kann man sich sehr, sehr viel raussuchen. Es gibt auch Webinare. Teilweise kann man das auch umsonst genießen. Aber wenn man zumindest ein wenig investieren möchte, dann kann man das hier über den Podcast machen, indem man den Code BOBBLUME2023 eingibt. Bob groß, Blume groß, beides zusammen, 2023. Und dann erhält man Schulflix jedes Jahr für 59 Euro und spart eine ganze Menge von 59 auf 99. Und es wird auch nicht wieder teurer. Also einmal hiermit abgeschlossen, dann kann man direkt dazu. Wenn man Referendar ist, kriegt man das Ganze umsonst. Ihr könnt gerne schreiben, dass ihr das hier gehört habt. Dann freue ich mich quasi so als kleine Unterstützungsnachricht. Ja, ich finde es mega, wenn ihr das macht, wenn ihr euch sofort bildet und wenn ihr euch professionalisieren wollt. Das will nämlich nicht jeder. Und warum, da hören wir jetzt gleich mal rein in dieser Folge vom Netzlehrer. Danke für eure Aufmerksamkeit. An dieser Stelle wäre jetzt die Aufnahme gekommen der Person, die mir damals geschrieben hat, die die These formuliert hat, die wir schon am Anfang dieser Folge gehört haben.
Nach ein paar Jahren Schulleitung bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Schule so ist, wie sie ist, weil Lehrer Schule so machen, wie sie ist. Wenn man als Schulleitung in Schule etwas verändern will, wenn man Schule innovativ machen will, dann sind nicht Gesetze und Schulbehörden die Gegner, sondern immer das eigene Kollegium.
Und das Ganze wurde dann natürlich begründet. Ich versuche das jetzt so zu umschreiben, dass es allgemein ist und dass man dann versteht, wie ich darauf reagiere. Also die Argumentation, die war im Grunde an einigen Beispielen festgemacht, die durchaus eben provokant sind. Zunächst mal sagte die Person, naja, was wären denn die Bedingungen, wie Schule gelingen kann? Also was sind Gelingensbedingungen von Schule, was sind Strukturen, die Schule entwickeln lassen können, wie das alle wollen? Darauf antworte ich dann später auch noch. Aber ich denke, es war eine mehr oder weniger rhetorische Frage, beziehungsweise führte auch dazu zu sagen, naja, besser geht es natürlich immer. Man muss doch auch mit dem arbeiten, was man hat. Das ist ja durchaus ein sinnvoller Gedanke. Aber dann ging es eben darum zu sagen, naja, diese Person ist an einer Schule, wo sehr vieles möglich wäre, dass ist aber dennoch nicht so, dass diese Schule das durchführt, weil es eben Widerstände gäbe. Und diese Widerstände, so die Argumentation, seien oftmals auf der Grundlage von, ich nenne es jetzt mal eigenen Privilegien. Also Leute möchten sich zum Beispiel deshalb nicht verändern, weil ihr eigener Tagesablauf zum Beispiel dadurch gestört würde. Also mit anderen Worten, die Frage ist nicht, wie können wir es für die Schülerinnen und Schüler am besten machen, sondern die Frage ist eher eine egozentrische in Bezug auf die Kollegen. So die Mitteilung, die ich gerade paraphrasiere. Es geht um den Einzelnen. Wie kann es für mich gut laufen? Und wenn es für mich nicht gut läuft, aber für die Schüler besser, dann bestehe ich trotzdem darauf, dass es für mich gut läuft. Die Gesamtlehrerkonferenz oder die Lehrerkonferenz und wie auch immer man das in den verschiedenen Ländern sagen würde, sei immer die größte Herausforderung für Prozesse jeder Art. Man müsse, ob als Schulleitung oder als Steuergruppe, da immer durch und sie hätte eine sehr große Macht, genauso groß wie die Macht der Personalräte sei, die eben auch bestimmte Dinge verhindern könnten. Und gleichzeitig sei es aber so aus der Perspektive der Person, die das hier gesagt hätte, dass Lehrkräfte schon auch ein großes Privileg hätten, also zum Beispiel in Bezug auf Ferien. Die Argumentation war ein bisschen so, dass sie gesagt hat, die Person, naja, man kann schlicht natürlich alles nicht in der Woche machen, aber dafür seien die Ferien eben da, aber er oder sie kenne in dem Fall ganz viele Leute, die in den Ferien halt gar nicht arbeiten würden, weshalb sozusagen die Argumentation der Mehrarbeit eigentlich hinfällig wäre, weil Mehrarbeit eben eigentlich eine definierte Form der Arbeit sei und keine Lehrkraft dazu aufgefordert würde, die zu machen, sondern es aus eigenem Interesse täte. Und das wiederum sei eben deshalb ein Problem, weil sich Lehrkräfte dann da herausreden könnten, also sagen könnten, naja, ich habe so viel zu tun auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben nicht reflektieren würden, dass sie schon auch Privilegien hätten, was man schon daran sehen würde, dass man, wenn man einen Termin macht, der irgendwie schlecht am Nachmittag liegt, dass der dann nicht in Anspruch genommen werden wird oder dass sich dagegen geregt wird und so nach dem Motto, das wird, könnte eigentlich kein anderer Arbeitgeber sich erlauben. Gleichzeitig sei es so, dass rein zeitlich schon viele Lehrkräfte sehr viel arbeiten würden. Das läge aber auch daran, dass viele überhaupt keine Ahnung hätten von, ich sage jetzt mal, basalen Fähigkeiten, die man fürs Arbeiterleben braucht, sowas wie ja, 10 Fingerschreiben oder so. Also mit anderen Worten, wenn man jetzt für eine einfache Tätigkeit sehr, sehr lange braucht, weil man eben nur mit einem Finger eine Mail schreiben kann, dann ist das halt durchaus ein Problem, was selbst verschuldet ist. Und auch in Bezug auf zum Beispiel digitale Strukturierung, To-Do-Listen und so weiter, seien sehr viele Lehrkräfte einfach überhaupt nicht geschult. So der eine Punkt. Ich bin mir relativ sicher, ich sage dann auch im weiteren Verlauf das dazu, aber ich bin ja nochmal in der Paraphrasierung. Und genau, all das kulminiert aus meiner Erinnerung. Ich habe das jetzt auch nicht alles nochmal gehört und möchte es ja, wie gesagt, auch nicht eins zu eins wiedergeben. In der These, dass im Grunde das Beamtentum schuld an der Misere ist. Auf der einen Seite, weil es eben dazu führt, dass man eine gewisse, also dass man sich nicht weiterentwickeln müsse. Also man müsse sich nicht weiterentwickeln. Man kann das einfach so machen, wie man das macht und hat sozusagen seinen Job sicher. Man hat seine man kann seine Organisation machen, wie man will. Und es gibt keinen, der da irgendwas dran machen kann. Und das wüssten auch eben die meisten. Das hätte man auch in Corona gesehen. Das wären viele Lehrkräfte gewesen, die da nicht gut gearbeitet hätten. Und das wäre jetzt auch weiterhin der Fall, dass man nicht gut arbeiten muss, weil es einfach keine Konsequenz hat. Und jeder halt wisse, dass man ja nicht gekündigt werden kann. Und weil man das weiß, hat es auch keine Konsequenz. Ich muss mich immer zurückhalten, nicht irgendwelche Urteile schon da reinzuballern, aber ich mache es nicht. Genau. Und also im Grunde sei das Beamtentum das Problem. Und genau, die These haben wir ja gerade schon gehört, die wird dann sozusagen nochmal weiter begründet. Letzten Endes geht es nicht um die Struktur, nicht um Ermöglichungen, nicht um Freiheiten, nicht um Überlastung, um Mehrarbeit oder zu viel Inhalt, sondern es geht eigentlich nur darum, dass es eine Entscheidung ist, gegen die sich die Lehrkräfte wenden, um ihre eigenen Privilegien bestehen zu lassen, sage ich jetzt mal, oder zu schützen. Und genau, das alles aus der Perspektive eben einer Schulleitung mit in einer Schule in Deutschland mit sehr guten Voraussetzungen. Und das war der Take, den habe ich jetzt versucht, so allgemein zu erläutern. Und jetzt kommt der Teil, in dem ich mich dann darauf beziehe. Vielleicht beziehe ich mich auch auf Teile, die hier nicht genannt worden sind. Aber dann wisst ihr ja, okay, dann war es in der Originalversion irgendwie drin. Weiter geht's sozusagen.
Thema.
Und damit spreche ich wieder. Und ja, die meisten von uns werden wahrscheinlich denken, oh, das war ein Denkanstoß und was für einer. Deshalb von mir jetzt nochmal zwei Disclaimer. Der eine Disclaimer ist, ich habe in meiner Zeit, in der ich auch öffentlich spreche und schreibe, erfahren, in Klammern müssen, dass sich bei Themen, die kontrovers sind, oftmals die Falschen angesprochen fühlen. Also mit anderen Worten, diejenigen, die diesen Podcast vielleicht sowieso hören, diejenigen, die auf Instagram sind und zu schauen, was gibt es für innovative Projekte, diejenigen, die ihren Arbeitsalltag teilen, all das sind ja oftmals, das kann man auch nicht pauschalisieren, aber Menschen, die sagen, irgendwie muss Schule sich ja ändern. Und wenn die jetzt hören, wenn ihr jetzt hört, naja, Lehrkräfte sind so oder so, dann kann es sein, dass sie wütend werden, weil sie sagen, aber ich bin doch gar nicht so, ich arbeite wirklich mehr, die Strukturen sind wirklich schlecht, meine Schule geht wirklich nicht voran. Und das ist mir wichtig zu sagen, dass man sich dann natürlich da rausnehmen muss, ganz klar. Also hier spricht jemand aus einer ganz bestimmten Sicht der Dinge, aus einer Schulform, aus der Position und beurteilt das Ganze eben auf eine ganz subjektive Weise und spricht es natürlich auch sehr deutlich an. Das andere ist, die Position, aus der ich spreche, ist die eines vernetzten Praktikers, wie ich es im letzten Buch auch benannt habe. Also von jemandem, der sehr viele Nachrichten jeden Tag über Schule bekommt, der über Schule spricht, schreibt und hört und der versucht, das Ganze auf eine Art und Weise zugänglich zu machen, die im besten Fall vielen das verstehbar macht. Das ist meine Perspektive. Sie ist weder gerichtet auf meine konkrete Praxis, die ich ausschließe, aus Gründen, die, glaube ich, nachvollziehbar sind, und sie ist auch nicht gerichtet oder in ihrer Art und Weise eine Art von Wahrheit, die ich jetzt hier nur verkünde, sondern es bleibt bei einer Kontextuierung, die versucht, etwas differenziert zu sein, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber natürlich nicht alles begreifbar machen kann oder umfassen kann, was für dieses Thema relevant ist. Zunächst einmal ist es aber wichtig, dass wir verstehen müssen, dass es an Schulen so abläuft, wie es hier abläuft. Und das höre ich immer wieder in Bezug auf Kollegien, wo Leute, die eben vorangehen, wo es eben Innovationen gibt, wo Lehrkräfte und die Schulleitung etwas machen wollen, wo die jedenfalls sagen, dass nicht genügend Leute mitziehen. Die Diskussion des Mitziehens, wohin überhaupt mitziehen, warum müssen wir Schule auch ändern, wäre ja nochmal eine andere. Ne? Also das kann ja hier nicht Teil der Folge sein, denn natürlich kann man sich vorstellen, dass es Kollegien gibt, die sagen, wir wollen uns einfach, wir wollen gar nichts verändern. Zum Beispiel, wir wollen nicht digitalisieren, wir möchten auch nicht ein Schulsystem haben, das sich insofern verändert, als dass zum Beispiel alle Schülerinnen und Schüler irgendwie mitkommen, sondern wir möchten gerne aussieben, wir möchten gerne auch weiter Noten geben, die sind effektiv und so weiter. Also es sind ja verschiedene Punkte, wo man sagen könnte, naja, da habe ich einfach eine andere Meinung, eine andere Haltung zu. Das wäre eine Form des Versperrens vor Innovation, einfach wenn man sagt, ich will diese Innovation gar nicht. Ne? Und dass es da genug Leute gibt, das weiß ich auch aus der Reaktion, also das weiß man auch so, aber die Reaktion weiß ich noch im Zeitartikel, den ich geschrieben habe, Veränderung muss Pflichtfach werden, wo dann Leute gesagt haben, nee, wir wollen aber auch gar nicht. Was ich dann oftmals anprangere, ist, dass das Verständnis von dem Warum sich natürlich sehr unterscheidet. Weil zum Beispiel Leute sagen, ich will nicht, dass alles digital wird. Und egal mit wem man spricht, Nina Toller bei Die Schule brennt zum Beispiel, Beate Billy Honegger und wie sie alle heißen, machen ja immer klar, dass es nicht darum geht, alles zu digitalisieren. Das aber sozusagen nur als ein kleiner Punkt. Natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen, die einfach nicht innovativ arbeiten wollen, weil sie sagen, Innovation ist nicht meins. Ich glaube aber, bei diesem Take von dieser Person geht es weniger um, sagen wir mal, einen substanziellen pädagogischen Austausch, der ja dazu führen könnte, zu sagen, wie schaffen wir es, beispielsweise Lernen in einer von Digitalität geprägten Welt wirksam für Schülerinnen und Schüler zu machen, dafür zu sorgen, dass sie alle die basalen Grundkenntnisse bekommen und so weiter, ohne dass alle auf einen bestimmten Weg eingenordet sind. Darum geht es ja nicht, weil das würde ja auch heißen, dass man sich eben dem Ganzen nicht versperrt, sondern öffnet, aber eben eine andere Meinung hat. Sondern hier geht es ja ganz konkret um die Frage nach der Verantwortung von Lehrkräften. Bevor ich hier auf zwei Punkte eingehe in Bezug auf die, sagen wir mal, Haltung, möchte ich an dieser Stelle trotzdem ein bisschen ein Gegengewicht geben. Ein bisschen ein Gegengewicht geben, was die Struktur angeht, und zwar innerhalb der Schulen und auch auf dem Weg zu den Schulen, um dann vielleicht diese große Frage nach dem Beamtentum nochmal aufzunehmen. Und zwar zunächst, ich verstehe, was die Person sagt in Bezug auf die Frage nach, was ist denn mehr Raum, was ist denn mehr Zeit, was wären denn mehr Ressourcen. Wir müssen ja konstatieren, dass, was zum Beispiel das Geld angeht, die Ausgaben Deutschlands fürs Bildungssystem im internationalen Vergleich zumindest im oberen Mittelfeld sind, also die Ausgaben für Bildung grundsätzlich. Dass das nicht richtig läuft, ist aber gleichzeitig auch Tatsache. Zumindest dann, wenn man der Meinung ist, dass alle Schülerinnen und Schüler möglichst zu einem Abschluss kommen müssen. Denn das meiste Geld, das wissen wir alle, geht in die Gymnasien, dann kommen die Realschulen, vielleicht Berufsschulen und die Grundschulen bekommen am wenigsten. Wir haben immer noch den sogenannten Königsteiner Schlüssel, dessen Verteilung nicht angemessen ist auf die sozioökonomische Lage innerhalb der verschiedenen Gemeinden und so weiter. Also so. Aber ich verstehe sozusagen diesen Punkt. Ja? Und nochmal Klammer auf. Es gibt andere Länder, die nicht so viel Geld ausgeben, wo die Lehrkräfte ein viel höheres Wellbeing haben. So. Aber ich finde trotzdem, dass man die Frage nach Zeit und Raum konkret formulieren könnte. Die Person sagt, was ist denn genug Raum, was ist denn genug Zeit? Und ich würde sagen, naja, wenn man nicht getriebener ist, und zwar unabhängig von der Ineffektivität oder Effektivität der eigenen Arbeitsleistung, wenn man nicht getriebener ist, wenn man das Gefühl hätte, dass man die Dinge, die man machen soll, und zwar die basalen Grundfertigkeiten in einer Zeit mit den Schülerinnen und Schülern erarbeiten kann, die nicht immer enger wird. So, nochmal, also, und das erlebe ich konkret, ne? Zu sagen, naja, wir können hier nicht so vertiefen, wie wir vertiefen müssen, weil wir müssen jetzt die Klassenarbeit schreiben. Das geht nicht anders. Wir müssen die Klassenarbeit schreiben, dann kommt das Nächste. Ist das Mindset? Ja, das hat, glaube ich, auch mit Mindset zu tun, von mir aus, ja. Insofern, als dass man zum Beispiel sagen könnte, naja, wir nehmen uns jetzt die Zeit, und ich glaube, es gibt auch genug Lehrkräfte, die das sagen, wir nehmen uns jetzt die Zeit, eigentlich wollte ich schon weiter sein, aber hey, ich kann ja nicht sagen, so, okay, dann verliere ich halt 70% der Klasse. Das ist ja Daily Business. Das ist ja gerade das Problem, dass man sagt, naja, wir haben zum Beispiel Klassen, wo Schülerinnen und Schüler sind mit internationaler Geschichte, ganz unterschiedlich übrigens, nicht der Migrationshintergrund oder so, ja, sondern diese Heterogenität, wie man sie immer nennt, führt eben dazu, dass man sagt, okay, also jetzt muss ich eben gucken, wie ich anderen Unterricht mache. So, was wäre genug? Naja, genug wäre zum Beispiel, wenn man eben die Zeit hätte und weniger starre Strukturen. Ich bin mir sicher, die Person könnte da jetzt auch noch was anderes antworten. Und nochmal, es geht nicht um Rechtfertigung, sondern weil die Frage gestellt wurde, was wäre denn am viel? Ja, das wäre es. Und was wären genug Ressourcen? Naja, auch hier, wir erwarten doch in Unternehmen, in denen es um Innovation geht, und Schule sind keine Unternehmen, nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber in solchen Unternehmen erwarten wir doch, dass eben alle Ressourcen da sind, dass man so arbeiten kann, dass so eine Innovation auch stattfinden kann. Und in Schulen eben nicht. Also wir sprechen doch nicht umsonst von diesen 45 Milliarden Investitionsstau, weil es einfach Schulen gibt, die diese Voraussetzungen nicht haben. Also was wäre ideal? Naja, ideal wäre, wenn alle Schulen mit allen Mitteln arbeiten können. Würde das, und das ist jetzt die Konsequenz des Ganzen, dafür sorgen, dass dann Lehrkräfte alle Bock hätten? Nee, das nicht. Ich möchte das nur abwägen. Und dieses das nicht und dieses Abwägen ist jetzt für mich ein zweiter Teil. Also das Erste, was ich eben wichtig und bedenkenswert finde, ist die Perspektive. Es gibt immer was zu meckern. Ja, das stimmt, verstehe ich schon. Wann wäre es denn genug? Aber hier, wie gesagt, finde ich, gibt es eine konkrete Antwort. Genug wäre es, wenn wir nicht so viele Schülerinnen und Schüler verlieren würden. Genug wäre es, wenn Schülerinnen und Schüler an Schwerpunkten arbeiten könnten und so Schule als sinnvoll erleben würden. Genug wäre es, wenn man also halt arbeiten kann, wenn man im 21. Jahrhundert arbeiten können sollte. Ja, mit WLAN, mit verschiedenen Möglichkeiten der technischen Ausstattung und so. Und jetzt nochmal, würde das heißen, in dieser idealen Welt der Ausstattung, des Freiraumes, dass alle Kolleginnen und Kollegen mitmachen würden? Nein, das will es natürlich nicht. Ich habe letztens mal wieder die Bleistiftmetapher ausgepackt, die vielleicht viele von euch kennen. Diese Bleistiftmetapher ist eine Visualisierung, eine Darstellung, in der es darum geht, Lehrende in Bezug auf die Akzeptanz neuer Technologien in bestimmte Gruppen einzuteilen. Das ist manchmal ganz interessant, um eben erklärbar zu machen, inwiefern Leute sozusagen mit, was für eine Haltung Leute in Bezug auf Technologie haben. Aber das kann auch Innovation in verschiedenen anderen Teilen sein. Das kann man auch googeln. Ich sage es jetzt hier mal ganz kurz. Ich kann es auch in den Shownotes nochmal begreifbar machen. Da steht die Spitze. Sie sind die Ersten, die neue Technologien übernehmen. Sie dokumentieren und teilen ihre Praktiken mit allen Fehlern und Schwächen. Also diese experimentierfreudige Spitze. Die Scharfsinnigen, das ist sozusagen das, was eben bei dem Bleistift direkt dieser Holzteil, dieser kleine, der kommt. Sie beobachten die Spitze, übernehmen das Beste, lernen aus Fehlern und machen tolle Dinge. Dann kommt der Schaft. Ja, also der lange Teil des Ganzen. Sie würden die Technologie nutzen, wenn andere sie einrichten, ihnen erklären und am Laufen halten würden. Die Anhängsel, das ist ehrlich gesagt, jetzt eigentlich normalerweise ist das nur bei einem Kuli und nicht bei einem, Bleistift, aber ne, der Metapher wegen. Die Anhängsel, sie kennen die Fachausdrücke und besuchen die Fortbildung, aber sie selbst nutzen es nicht. Ja, so ein bisschen widersprüchlich. Die Muffen. Ja, das ist sozusagen dieser Teil, ganz am Ende, bevor das Radiergummi kommt, sie klammern sich an das, was sie kennen. Neue Technologien haben keinen Platz in ihrem Unterricht. Und die Radierer, sie streben danach, möglichst viel oder gleich alle Arbeit der Spitze rückgängig zu machen. Und nochmal, das ist immer bei so Taxonomien so, bei solchen Einteilungen, dass es pauschal ist. Aber ich glaube, man kann ganz klar sagen, wenn man sozusagen als Innovator, als Beispiel, an einer Schule ist voller Radierer, in Anführungsstrichen, dann wird es schwer, ist ja klar. So. Auf der anderen Seite haben wir darüber gesprochen, dass es diese Innovation ja auch braucht, weil, also beziehungsweise man könnte mit mir da gerne mal in die große Diskussion gehen, gibt ja genug Leute, die eben, sagen wir mal, eher einen konservativen Ansatz haben, weil Schule sich nicht vorbereitet hat auf die gesellschaftlichen Veränderungen, die stattfinden, die wir mit eigenen Augen sehen. Wir merken, Schule und Gesellschaft bewegen sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und das, wie man darauf reagiert, das kann unterschiedlich sein. Aber ich würde sagen, dass es eine Veränderung in einer Art geben muss, in die weniger, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich wichtig finde, die weniger Leid erzeugt. Das ist doch überhaupt keine Frage, die weniger Leid erzeugt. Und jetzt dieses weniger Leid erzeugen ist aus meiner Sicht eben ein Problem, weil ich meine festzustellen in den vielen Gesprächen, die ich online führe oder auf Kongressen oder so, dass Leute sagen, die sich nicht so bewegen wollen, naja, ich leide zwar, aber ich möchte gerne auf die Art und Weise leiden, die ich kennengelernt habe. Gut, jetzt bin ich sehr ab vom Schuss, ihr merkt das schon, aber das war mir nochmal wichtig, das zu sagen, dass es da unterschiedliche Kategorien gibt. So, und jetzt kommt ein weiterer struktureller Punkt hinzu. Ich finde mittlerweile auch, oder andersrum, ich glaube, dass das Problem von Lehrkräften in Bezug auf Haltung ein, wenn man so möchte, sozialisiertes Problem ist. Also sozialisiertes Problem innerhalb auch der Lehramtsausbildung und so weiter und so fort. Weil ich denke, dass wenn die Ausbildung bestimmte Dinge auslässt, es ja überhaupt keine Überraschung ist, dass diese Dinge dann am Ende so sind, wie sie sind. Ich weiß, das ist auch ein bisschen eine Form des Entschuldens. Denn wenn jemand zum Beispiel total ineffektiv arbeitet, dann nützt das nichts, dass man sagt, naja, hättest du vor 15 Jahren mal lieber einen Kurs dazu gemacht. Oder wenn man sagt, naja, eigentlich müsste die Lehramtsausbildung so funktionieren, dass jeder das Pareto-Prinzip kennt oder dass jeder weiß, wie man sich digital plant und so, nützt halt nichts mehr. Und wenn es nichts mehr nützt, müsste man die Möglichkeit haben zu sagen, so du musst jetzt eine Fortbildung dazu machen. Ja, das ist schon klar. Nur nochmal, ich glaube, dass es schon ein Strukturfehler ist, dass man annimmt, dass in der Schule, und das hat die Person, die das gesagt hat, nicht getan, aber dass man annimmt, naja, Lehrkräfte professionalisieren sich in Bezug auf bestimmte Punkte an einfach irgendwann selbst. Ja, wann sollen sie das machen? Das spielt einfach keine Rolle. Ne? Elternarbeit spielt keine Rolle, kollegialer Umgang spielt keine Rolle, Teamwork spielt keine Rolle, Strukturierung spielt keine Rolle, digitale Didaktik spielt noch sehr wenig eine Rolle. Alle die Dinge, Umgang mit schwierigen Schülern spielt keine Rolle, Umgang mit Heterogenität, Umgang mit verschiedenen kulturellen Perspektiven und so, es spielt einfach noch keine Rolle. Und wenn das alles keine Rolle spielt, hat man am Anfang einer Karriere von Lehrkräften eben schon das Problem, dass die Sachen dann halt so zusammengeklaubt werden. Und das ist halt nicht professionell. Und das wird jetzt übrigens auch zunehmend deprofessionalisiert noch. Ist noch ein anderer Punkt, ja. Weil die Referendare jetzt teilweise mehr arbeiten müssen und dafür dann keine Unterrichtseinheiten mehr erstellen. Das heißt, nicht einmal in ihrer Karriere wirklich einen Unterricht reflektiert haben. Und so weiter und so fort. Also, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass die beiden Fragen theoretisch beantwortet werden könnten und auch, dass das individuelle Problem durch ein strukturelles Problem forciert wird. So, das finde ich schon auch. Aber dieses größte aller Probleme, das die Person nennt, also sozusagen, ja, was heißt das, das größte aller Probleme, dieses, sagen wir mal, diese Beamtenhaltung, das sehe ich schon mittlerweile auch als Problem. Also ich weiß, in dem Buch dann so ein bisschen drumherum geschifft und darüber nachzudenken, ob das Beamtentum überhaupt abgeschafft werden könnte, ist auch völlig, völlig utopisch. Weil das bedeuten würde, dass alle Bundesländer das machen und das wird wahrscheinlich erstmal nochmal bedeuten, dass Leute auch eher gehen in Zeiten, in der wir Lehrkräfte brauchen. Das funktioniert nicht. Und gleichzeitig spreche ich aus einer Perspektive von jemandem, der das Ganze sozusagen auch genießt. Ich bin ja Beamter. Aber es ist dennoch natürlich bedenkenswert, dass Menschen aus bestimmten Gründen bestimmte Berufe wählen. Und dieses Argument, dass einige sagen, naja, das Beamtentum muss erhalten bleiben, weil das doch ein wichtiger Faktor ist, den Beruf auszuwählen, das ist ja höchst problematisch. Ne? Denn wenn man sich das genauer überlegt, bedeutet das ja, dass man den Beruf eben aufgrund einer Sicherheit auswählt, die wenn sie dann erreicht wird, auch genutzt werden will, wenn man so möchte. Nicht von allen. Na, logisch nicht. Also nicht jeder, der Beamter wird, macht das, um sich dann auszuruhen. Aber wenn wir gehört haben, was der gesagt hat, ist diese Person gesagt hat, dann, dann ist das ja nachvollziehbar zu denken, okay, wenn der Impuls, der Auswahlimpuls schon darauf basiert, nicht zwangsläufig zu denken, so, boah, ich will da hin, weil da kann ich mit jungen Menschen zusammen die Welt neu entdecken und gestalten und so weiter, sondern, boah, dann habe ich immerhin was ich schon kenne und so. Naja, dann ist das nicht unbedingt die Grundlage für Communities voller Gestaltungswillen. Also mit anderen Worten, ich sehe schon auch diese Problematik. Und wenn wir jetzt auf diese individuelle Ebene kommen, ich glaube, die meisten, die den Podcast auch hören, egal in welcher Ebene, kennen, dass es eben Leute gibt, die sehr schwierige Entscheidungen fällen in Bezug auf die professionelle Ausübung ihres Berufs. Das wissen vor allen Dingen Stundenplaner wahrscheinlich ganz gut, das wissen die Personalräte selber. Wir haben es gerade gehört, die haben eine große Macht auf der einen Seite, aber die hören ja auch Dinge, die unter keine Kuhhaut gehen, wenn man so möchte. Also, und zwar jetzt nicht in Bezug darauf zu sagen, naja, ich habe mehr Arbeit oder nicht mehr Arbeit, sondern in Bezug darauf, dass eben Leute zum Beispiel etwas fordern auf der Grundlage von einem Verständnis der eigenen Privilegien, das man eigentlich keinem anderen erzählen könnte. Was machen wir damit? Das ist eine ganz große Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann. Ich bin sozusagen, wenn es um Change Management geht, wenn es darum geht, zu überlegen, wie Schule verändert und gestaltet werden kann, immer auf dem Punkt, dass die Motivation, die professionelle Weiterentwicklung und das inhaltliche Argument das wichtigste Mittel ist, um dafür zu sorgen, dass ein Tipping Point erreicht wird. Der Punkt also, an dem zumindest so viele vorangehen, dass die Bewegung selbst sich nicht mehr aufhalten lässt, wenn man so möchte. Also die Bewegung in eine Richtung, die eben dann die Schule für sich erkannt hat. Aber man muss pessimistisch konstatieren, dass das eben auch die einzige Möglichkeit ist. Ja? Dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, als eben immer und immer wieder inhaltlich zu argumentieren, immer und immer wieder gegen Widerstände anzukämpfen, wenn man jemand ist, der das eben verändern möchte. Und ich glaube zumindest nicht, dass das so einfach ist zu verändern, wenn es in dieser Struktur, sagen wir mal, des Beamtentums selber bleibt, aber auch natürlich, wenn die Lehramtsausbildung oder die Lehrkräfteausbildung oder das Studium selbst in einer Art und Weise geschieht, die eben am Ende des Studiums und der Ausbildung Menschen entlässt, die, ich sage jetzt mal sehr scharf, die wichtigsten Kompetenzen für den Beruf eigentlich nicht erlernt haben und das halt aus dem Bauch raus machen müssen. Oder eben nicht, wenn sie sich dagegen entscheiden. Und das wird ein großes Problem werden jetzt nochmal zusätzlich, weil ja jetzt auch alle genommen werden müssen, sag ich mal ganz böse gesagt, ja. Also hoffentlich kommen auch überhaupt genügend, aber müssen natürlich auch, es muss eben auch jeder genommen werden. Egal, ob er oder sie danach Lust hat, professionell weiterzuarbeiten, Fortbildung zu machen, digital sich weiterzuarbeiten und so weiter und so fort. Ja, das war der sehr schwierige Versuch, das Ganze einzuordnen. Ich hoffe, dass ihr sagt, dass mir das gelungen ist. Ich weiß es gerade selber nicht. Für mich ist es eben wichtig anzuerkennen, dass es individuelle Probleme gibt innerhalb von Schulen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dennoch darauf hinzuweisen, da wird die Person mir ja zustimmen, Strukturen gibt, die ein bestimmtes Verhalten entweder forcieren oder eben nicht sanktionieren oder delegitimieren. Und daran müssen wir arbeiten, auf den verschiedenen Ebenen. Tja, jetzt muss ich mir überlegen, was als nächste Folge kommen könnte, das vielleicht ein bisschen aufbauend ist. Schreibt es mir gerne in den verschiedenen Kanälen. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch vielleicht auf die Reaktion auf diese Folge. Ganz liebe Grüße, euer Netzlehrer Bob Blume.